Liebe Zuhörer unseres Radios, wir machen einen Sprung vom Einzug in Jerusalem hin zum Ölberg. Es ist das 60. Kapitel Gethsemane überschrieben. Nach dem Lobgesang gingen sie zum Ölberg hinaus, heißt es. So schließen Matthäus und Markus ihre Abendmahlsberichte ab. Das letzte Abendmahl ist somit ein gottesdienstliches Geschehen, egal ob es ein Paschamahl gewesen ist oder nicht, da streiten sich ja die Theologen darum. Auf jeden Fall hat Jesus vom Paschamahl die Gestalten hergenommen, nämlich Brot und Wein. In dessen Mitte stehen Dank- und Segensgebete und es mündet wieder ins Gebet. Jesus geht mit den Seinen betend in die Nacht hinaus. Und es ist eine Erinnerung an die Nacht, in der Ägyptens Erstgeburt erschlagen wurde und Israel durch das Blut des Lammes gerettet wurde. Der Papst schreibt, es ist die Nacht, in der Jesus das Schicksal des Lammes zu übernehmen hat. Man nimmt an, dass Jesus im Sinn des Pascha, das er auf seine Weise begangen hat, einige Psalmen des Hallel, das sind die Psalmen 113 bis 118 und 136, gesungen hat. Darin wird Gott für die Rettung Israels aus Ägypten gedankt. Es kommt darin auch vor, dass die Bauleute den Stein verworfen haben, der wunderbar zum Eckstein geworden ist. Vergangene Geschichte wird in diesen Psalmen neu Gegenwart. Der Dank für die Befreiung ist aber auch zugleich Hilferuf inmitten immer neuerer Bedrängnisse. Inmitten von Bedrohungen und im Wort vom verworfenen Stein werden Dunkel und Verheißung dieser Nacht zugleich gegenwärtig. Jesus betet mit seinen Jüngern die Psalmen Israels. Der Papst hält darin inne und macht sich Gedanken darüber, was das heißt. Wir beten ja auch die Psalmen. Jeder Diakon, jeder Priester, jeder Mönch ist darauf verpflichtet, jede Ordensfrau. Und da ist schon wichtig zu verstehen, wie man die beten soll. Es ist von grundlegender Bedeutung für das Verständnis der Gestalt Jesu, die Psalmen, andererseits auch zum Verständnis der Psalmen selbst, die in ihm in gewisser Hinsicht ein neues Subjekt, eine neue Weise der Gegenwart und zugleich eine Erweiterung über Israel hinaus ins Universale erhalten. Die Psalmen sprechen ja von Christus, insofern müssen sie von ihm her verstanden werden und gedeutet werden. Wir werden sehen, dass so eine neue Vision der Gestalt Davids aufsteht. Er ist ja, wenn Sie die Psalmen ein bisschen so durchgehen, der Hauptverfasser der Psalmen. Er ist also der Vorbeter Israels schlechthin, der die Leiden und Hoffnungen des Gottesvolkes zusammenfasst, in sich trägt und in Gebet vor den Herrn hinein verwandelt. So kann nun Israel immerfort mit ihm beten und sich selbst ausdrücken in den Psalmen, von denen es her auch in allen Dunkelheiten immer neue Hoffnung empfängt. In der neuen Kirche, Kirche des neuen Israels, wurde Jesus als der neue, der wirkliche David betrachtet. Und so konnten die Psalmen ohne Bruch doch neu als ein Beten in der Gemeinschaft mit Jesus Christus vollzogen werden. Augustinus hat das in vollendeter Weise erklärt, indem er sagte, in den Psalmen spreche immer Christus, entweder als Haupt oder als Leib. Aber durch ihn, Jesus Christus, sind wir nur doch ein einziges Subjekt, meint der Papst. Und so können wir wirklich mit Gott reden, mit Jesus Christus, mit Gott reden. Das ist immer wichtig, das zu bedenken, dass die Psalmen von Christus sprechen, dass wir mit ihm dann zum Vater hintreten und dass sie von ihm her den tiefsten und eigentlichsten Sinn natürlich bekommen, besonders die Passionspsalmen. Dieser Vorgang der Aufnahme und der Transposition, also der Übertragung, der in Jesu Psalmen beten beginnt, ist kennzeichnend für die Einheit der beiden Testamente. Da merken Sie also auch, wie das Israel des alten Bundes präsent ist. Man kann es gar nicht oft genug sagen. Unser Lehrer hat es uns immer wieder beigebracht. Alles, was Sie meinen, das gut katholisch ist, ist sicher gut jüdisch. Also hat dort seine Wurzeln. Er selbst betet ganz mit Israel und ist doch Israel auf ganz neue Weise. Das alte Pascha erscheint als ein großer Vorentwurf. Das neue Pascha ist er selbst. Und die wirkliche Befreiung, es ging ja damals um Befreiung aus der Macht Ägyptens, geschieht jetzt durch seine die ganze Menschheit umgreifende Liebe. Befreiung auch von einer viel, viel größeren Macht als nur von irgendeinem Machthaber der damaligen Zeit, nämlich von der Macht der Sünde und vor allem von dem, über den kein Mensch von uns Macht hat, nämlich über den Tod. Dieses Ineinander von Treue, also zum Beständigen, zum Bisherigen und Neuheit, das sich auch durch die ganzen Kapitel des Papstbuches hindurchziehen, zeigt sich noch in einem anderen Detail der Ölbergsgeschichte. Die Nächte zuvor hatte Jesus sich nach Bethanien zurückgezogen, das wissen wir. In dieser Nacht, die nämlich der Paschanacht vorausgeht oder danach folgt, folgt er der Vorschrift, die es damals gegeben hat, das Stadtgebiet Jerusalems nicht zu verlassen. Allerdings wurden dessen Grenzen für die Nacht erweitert, um allen Pilgern die Möglichkeit zu bieten, sich an dieses Gesetz zu halten. Jesus beachtet diese Norm und geht gerade so wissend dem Verräter und der Stunde der Passion entgegen. Das heißt, er geht jetzt eben nicht mehr nach Bethanien hinaus, weil er sich an das Gesetz hält. Wenn wir an diesem Punkt noch einmal auf den ganzen Weg Jesu zurückblicken, sehen wir auch hier das Ineinander von Treue und völliger Neuheit. Jesus ist observant, schreibt der Papst, observare von beobachten, beachten. Also er hält sich an die Vorschriften, an die Spielregeln. Er feiert die jüdischen Feste mit. Er betet im Tempel. Er hält sich an Mose, an die Propheten. Und trotzdem wird doch alles neu. Seine Auslegung zum Sabbat zum Beispiel. Seine Sicht der Reinheitsgebote, seine Interpretation des Dekalogs der Bergpredigt bis hin zur Tempelreinigung, die das Ende des steinernen Tempels vorwegnimmt und den neuen Tempel seines Leibes, die neue Anbetung in Geist und Wahrheit, ankündigt. Es ist also in tiefer Kontinuität zum ursprünglichen Willen Gottes zu sehen und zugleich ist es ein entscheidender Wendepunkt der Religionsgeschichte, der mit dem Kreuz Realität wird. Gerade dieser Eingriff, die Tempelreinigung, hat wesentlich zu seiner Verurteilung am Kreuz beigetragen. Und es hat sich auch seine Prophetie erfüllt, dass nämlich ein ganz neuer Kult begonnen hat, der mit ihm, seinem Leib zu tun hat, mit Blut und Wasser aus seiner Seite. Sie kamen zu einem Grundstück, das Gethsemane heißt. Und er sagte zu seinen Jüngern, setzt euch, wartet hier, während ich bete. Wissen Sie, was Gethsemane heißt? Das ist das hebräische Wort. Ölpresse, Ölkelter. Der Papst zitiert dann Gerhard Kroll. Zur Zeit Jesu befand sich auf diesem Gelände am Abhang des Ölberges ein Gehöft mit einer Ölkelter, in der Oliven ausgepresst wurden. Sie gaben dem Gehöft den Namen Gethsemane. Irgendwie, wenn ich das so lese, Gethsemane, da ergreift mir irgendwie so ein gewisses inneres Schaudern. Ich glaube nämlich mit vielen anderen Theologen, dass das das Schlimmste war. Wenngleich man hier schlecht abwägen kann, Kreuzigung, das ist natürlich auch, wenn man sich das nur im Entferntesten vorstellt, was da abgegangen ist, furchtbar. Aber so diese inneren seelischen Nöte, die Christus das Blut aus den Poren getrieben haben, das muss wirklich unvorstellbar gewesen sein, dass er die seelischen Nächte, die Verfinsterungen der Seele von allen Menschen aller Zeiten, aller Generationen getragen hat. Wenn Sie schon mal jemanden erlebt haben, der auf einem Entzug war, wenn er Heroin genommen hat, was da bei dem abgeht, wie der durchdreht, wie der die Wände hochgehen will. Also diese Verfinsterung der Seele und das bei einem einzigen und dann bei allen Menschen aller Zeiten. Jetzt fahren wir weiter fort. Ganz in der Nähe lag eine große Naturhöhle, die Jesus mit seinen Jüngern eine sichere, wenn nicht gerade bequeme Unterkunft für die Nacht bieten konnte. Die Pilgerin Etheria, ihr Pilgerbericht ist ja ganz wichtig, weil wir da vieles wissen, wie es im 4. Jahrhundert in Jerusalem ausgeschaut hat, berichtet, dass sie im 4. Jahrhundert eine prächtige Kirche hier vorfand. In den Wirren der Zeiten ist sie verfallen, wurde aber von den Franziskanern im 20. Jahrhundert wieder freigelegt. Die neue, im Jahr 1924 vollendete Kirche der Todesangst, es ist die Kirche der Nationen, umschließt mit dem Gelände der Ecclesia Elegans, also der eleganten Kirche, das ist die Kirche der Pilgerin Etheria, wieder den Felsen, auf dem nach der Tradition Jesus gebetet hat. Es ist einer der ehrwürdigsten Orte der Christenheit, schreibt der Papst. Es segne, heile und behüte sie der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.